Guten Abend, wir beginnen diese Bibeltage mit 1. Samuel 7. Die früheren Kapitel, die kann man sich nachhören auf meinem Kanal, auf YouTube, Roger Levy Live, oder auch völlig abgetrennt von YouTube, auf meiner Homepage rogerlevy.ch. Da sind alle Kapitel 1. Samuel 1 bis 6 behandelt worden. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 7. Und da gelangen wir zum Ende der Richterzeit des Propheten Samuel. In den ersten Kapiteln wird seine Kindheit beschrieben. 1. Samuel 1 schreibt, wie er eine Gebetserhörung war seiner Mutter. Eine Mutter, die kein Karrierekind wollte, aber ein Kind, das ganz dem Herrn zur Verfügung gestellt sei. Und dieser kleine Samuel wuchs wirklich so auf und hat schon in seinen Kinderjahren ganz klar eine Entscheidung gefasst, dem Herrn die Treue zu halten, mit ihm den Weg zu gehen. In den ersten drei Kapiteln wird das so wunderbar dargestellt. Und dann ab Kapitel 4 geht es darum, es gab einen gewaltigen Konflikt zwischen Israel und den Philistern. Die Philister waren um diese Zeit im 12. Jahrhundert vor Christus die große Gefahr für Israel. Man kann sagen, das große militärische Problem. Nicht wahr? Man kennt das schon ein bisschen früher aus dem Buch der Richter. Und zwar im Zusammenhang mit dem letzten der 14 Richter, die im Buch der Richter dargestellt werden, mit Simson. Der hatte ständig die Konflikte mit den Philistern. Aber bei den früheren Richtern war das nicht so. Warum? Es gab eben um diese Zeit eine riesige Invasion aus der Ägäis, aus dem Mittelmeerraum. Kamen die Philister, sie wanderten aus nach Ägypten, das wird in 1. Mose 10 so beschrieben, und dann von Ägypten her wanderten sie ins Land Kanaan, ins Land Israel ein. Aber nicht über den Weg, den die Kinder Israel früher gegangen waren, als sie selber auch aus Ägypten kamen. Die Israeliten gingen nach dem Auszug aus Ägypten durchs Rote Meer, durch Schilfmeer und dann durch die Sinai-Wüste. Und nach 40 Jahren Wüstenwanderung gingen sie von Moab her, heutiges Jordanien, gegenüber von Jericho. Da gingen sie über den Jordan ins verheißene Land. Über den Todesfluss gingen sie ins verheißene Land. Das war bei den Philisten ganz anders. Die haben den einfachen Weg gewählt von Ägypten aus, dem Mittelmeer entlang, in den heutigen Gazastreifen. Und so wurde das Gebiet des heutigen Gazastreifens das Land der Philister. Also Gazastreifen und das Gebiet darum herum. Und diese Invasion war echt ein Problem für Israel. Warum? Weil die Philister, die damals so in großer Zahl einwanderten, die waren ganz anders als die Philister, die schon früher im Land Kanaan waren. Ich war schon in der Geschichte von Abraham, von Vater Abraham, lesen wir von den Philistern. Aber die waren nicht so ein riesiges Problem. Und es gab sogar Abkommen zwischen Vater Abraham und den Philistern. Aber als diese große Invasion so rund um 1200 vor Christus herum stattfand, da brachten sie aus dem europäischen Raum eine militärische Neuerung, das gerade Langschwert, das zweischneidige gerade Langschwert. Im Nahen Osten war üblich das Krummschwert, das auch nur eine Schneide hatte, und damit schlug man. Aber mit dem Langschwert, da stach man. Eine ganz andere Kampfart. Und Das hängt übrigens auch damit zusammen, warum in der Bibel so oft steht, dass man mit dem Schwerte jemanden schlug. Ja, das ist das Krummschwert. Übrigens im Israel-Museum in Jerusalem, das ist ja eines der großartigsten archäologischen Museen der Welt, dort sind solche typischen Krummschwerter ausgestellt. Aber eben dann kam das gerade Schwert und das hat enorme Vorteile gebracht. Und dadurch waren, unter anderem dadurch, waren die Philister militärisch sehr leicht überlegen. Und das war eine schlimme Sache zur Zeit von Richter Simson, also der letzte Richter im Buch der Richter, Kapitel 13 bis 16. Und man muss sagen, die Kapitel 17 bis 21, das ist nur noch ein Anhang, wo zeitlich sogar zurückgegriffen wird bis in die Anfangszeit der Richterperiode. Also, bei Simson haben wir die Philister und dann der nächste Richter war der Hohepriester Eli, von dem in 1. Samuel 1 an berichtet wird. Und eben da gab es auch einen ganz großen Konflikt mit den Philistern. Das wird berichtet in 1. Samuel 4. Und die Israeliten haben da einen riesigen Fehler gemacht. Sie haben abergläubisch gedacht, wenn wir die Bundeslade mit ins Kriegsgebiet bringen, dann werden wir erfolgreich sein. Aber das war Aberglaube. Eine Lade aus Gold, aus Akazienholz, überzogen mit reinem Gold, kann niemanden retten. Natürlich hat die Bundeslade eine ganz tiefe und wunderbare Bedeutung, geistliche Bedeutung. Aber die Materie selber ist nicht etwas, was irgendwie göttliche Kräfte ausstrahlt. Das ist heidnisches Denken. Immer wenn man meint, in Steinen oder in Bäumen, da seien irgendwelche kosmischen Kräfte. Das ist Aberglaube. Das ist Esoterik. Und das war ein esoterisches Denken, aber einfach, kann man sagen, biblisch bemäntelt. Sie haben die Bundeslade mitgenommen in den Krieg und die Philister waren so erfolgreich, dass sie die Bundeslade rauben konnten. Das war eine Katastrophe. Der Hohepriester Eli, als er das erfuhr, er brach zusammen und starb. Ich lese 1. Samuel 4. Da kommt einer und berichtet vom Krieg. Und der Bote antwortete, 1. Samuel 4, Vers 17. Und der Bote antwortete und sprach, Israel ist vor den Philistern geflohen. Und auch hat eine große Niederlage unter dem Volk stattgefunden. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade ist genommen. Und es geschah, als die Lade Gottes, als er die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Seite des Tores und brach das Genick und starb. Denn der Mann war alt und schwer und er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. Das war so schrecklich, als er da in Shiloh war, bei den Umfassungsmauern von Shiloh, die man heute noch sehen kann, weil sie ausgegraben worden sind. Und zwischen den Umfassungsmauern dort war die Stiftshütte aufgestellt. In den früheren Teilen dieser Samuel-Serie zeige ich auch Bilder von Shiloh mit diesen ausgegrabenen Mauernüberresten. Ja, und da saß er beim Tor vor der Stiftshütte und hörte diese Nachricht, die Bundeslade ist gestohlen. Und da fiel er um, brach sich das Genick und starb. Und wir haben gelesen, das war das Ende der 40 Jahre Richterzeit. Wenn man das zusammenzählt, all die Richterjahre im Buch der Richter, zusammen mit den Zeiten der Fremdherrschaft und Gewaltherrschaft wegen der Sünde Israels, also ab Richter 3, dann ergibt das zusammen mit Eli 410 Jahre. Ja, was sage ich? 430 Jahre. 430 Jahre. Aber in der Apostelgeschichte erfahren wir, die Richterzeit war eine Zeit von 450 Jahren. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte 13. Der Apostel Paulus predigt in der Synagoge in Antiochia in Pisidien. Und erzählt dort unter anderem die Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten, der Landnahme und der Richterzeit. Ich lese Apostelgeschichte 13 ab Vers 16. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und die ihr Gott fürchtet, hört, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und während einer Zeit von 40 Jahren, falls in Ihrer Bibel steht etwa 40, dann ist das nicht korrekt übersetzt. Es ist nämlich griechisch hier das Wort hos. Das bedeutet nach Wörterbuch etwa, ungefähr, gleichsam. Aber wenn es temporal benutzt wird, also zeitlich mit einem Zahlwort, dann bedeutet es während. Das wird auch so gut erklärt im, oder so ausgeführt in dem vollständigen Griechisch-Wörterbuch von Hermann Menge, das sehr zu empfehlen ist, weil es sehr, sehr viele Bedeutungen der griechischen Wörter angibt. Und darum muss man hier übersetzen, und während einer Zeit von 40 Jahren, es waren ja nicht etwa 40 Jahre, sondern die Mosebücher machen klar, es waren genau 40 Jahre in der Wüste. Und während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Während 450 Jahren und danach, während 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel den Propheten. Und jetzt hat man in manchen Bibeln auch ein Problem, nicht wahr? Weil die meisten modernen Übersetzungen heute, die benutzen den Minderheitstext. Wir haben rund 5800 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Die Masse der Handschriften ist sehr übereinstimmend. Das ist der Mehrheitstext. Und dann gibt es einen Minderheitstext, der ganz typisch aus Ägypten kommt. Viele Handschriften kommen aus Ägypten. Und dieser Minderheitstext ist populär gemacht worden, besonders durch Nestle Aland. Und der wird in modernen Übersetzungen allgemein benutzt. Aber dort steht etwas vollkommen Falsches. Dort steht nämlich im Text, dass Gott in Vers 19, nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben während 450 Jahren. Und danach gab er ihnen Richter bis auf Samuel. Das ist natürlich historisch vollkommen falsch. Das geht überhaupt nicht. Und es gibt manche Übersetzungen, die haben da getrickst. Und die haben dann so getan, wie wir die 450 Jahre sich beziehen auf Abraham, Isaac und so weiter. Aber das geht ja überhaupt nicht auf, weil das nicht etwa 450 Jahre waren, sondern viel mehr. Es geht gar nicht auf. Also der Text ist vollkommen falsch. Also wie gesagt, die haben das Land erobert und dann 450 Jahre besessen und dann kamen die Richter. Es ist vollkommen falsch. Und darum, der Mehrheitstext sagt ganz klar, und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Und danach, während, nicht etwa, wieder hos, temporal, Während 450 Jahren gab er ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und nun, wie kommt der Apostel Paulus auf 450 Jahre? Ja, ganz einfach. Man muss alle die Zahlen der Richter im Buch der Richter und auch die Fremdherrschaften wegen Sünde, das beginnt mit Kushan-Rishathaim von Mesopotamien, dann die Richterzeit von Othniel und so weiter, bis auf Simson zusammenzählen und dann noch 40 Jahre Eli und da kommt man auf 430 Jahre. Jetzt fehlen noch 20 Jahre. Und das führt uns nun zu unserem Kapitel, das wir betrachten wollen, in 1. Samuel 7. Und die Männer von Kirjat Jearim, 1. Samuel 7, Vers 1, und die Männer von Kirjat Jearim kamen und führten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten Eleazar, seinen Sohn, die Lade des Herrn zu hüten. Und es geschah von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Und es wurden 20 Jahre. Ich muss erklären. Die Bundeslade wurde also von den Philistern im Krieg gestohlen. 1. Samuel 4. Dann haben die Philister sie nach Hause gebracht, zuerst nach Ashdod, in einer ihrer fünf Hauptstädte. Und da geschah eine Katastrophe. Sie haben die Bundeslade in das Haus Dagons getan, neben den Gott Dagon. Aber am nächsten Morgen lag das Götzenbild am Boden, neben der Bundeslade. Und weiter wurden seine beiden Hände abgehauen. Und sie haben dann die Bundeslade evakuiert an einen anderen Ort, nach Gath, nach Ekron. Und es war so, dass eben auch eine schlimme Krankheit über die Philister kam. Und sie merkten, also das geht gar nicht mit dieser Bundeslade. Die dürfen wir nicht bei uns haben. Und schließlich haben sie beschlossen, wir lassen die Bundeslade wir überlassen sie wieder den Israeliten. Und zwar wurde sie von säugenden Kühen, die an einen Wagen gebunden wurden, auf dem Wagen losgeschickt. Und sie haben sich gesagt, wenn diese Kühe tatsächlich die Bundeslade zu den Israeliten bringen und die säugenden Kühe nicht zu den Kälbern zurück wollen, was ja ihrem natürlichen Trieb entsprechen würde, sondern wenn die gehen, dann war das von Gott, von dem Gott Israels, und wenn nicht, dann war das alles nur ein Zufall. Und nun, diese Kühe sind wirklich auf dem Weg geblieben, weder nach rechts noch nach links abgewichen, und die sind ins Gebiet Israels gegangen, und man hat dort die Bundeslade in Bet-Shemesh wieder übernommen. Also eine ganz grandiose Sache, und das war ein Zeugnis für die Philister. Der Gott Israels ist mächtiger als alle Götter der Philister. Und er hat es gemacht, dass diese Kühe tatsächlich diese Bundeslade zurückbringen konnten. Und so kamen sie also nach Bet-Shemesh. Wo befindet sich Bet-Shemesh? Wenn man vom Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv auf der Autobahn Nummer 1 Richtung Jerusalem fährt, dann sehr bald kommt schon die Ausschilderung Bet-Shemesh. Sonnenhaus heißt das, Haus der Sonne. Und da muss man rausfahren, dann kommt man nach Bet-Shemesh. Und dort hat man übrigens einen Felsen gefunden, der wunderbar passt zur Beschreibung hier, dass dann die Bundeslade dort in Bet-Shemesh auf einen Felsen gestellt wurde. Aber nachher wurde die Bundeslade schließlich eben nach Kirjat Jearim gebracht, wie wir gelesen haben in Vers 1 von Kapitel 7. Und die Männer von Kirjat Jearim kamen und führten die Lade des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten Eleazar, seinen Sohn, die Lade des Herrn zu hüten. Ja, also Kirjat Jearim, das ist eine Ortschaft ganz in der Nähe von Jerusalem. Also wenn man weiterfährt auf der Autobahn Nummer 1 Richtung Jerusalem kommt dann die Ausschilderung da bei Abu Ghosh und dann Kiryat Jearim, Yad HaShmona. Dort habe ich auch schon Vorträge gehalten. Das ist also da, wo die Bundeslade 20 Jahre lang war, wie wir hier lesen in Vers 2. Diese 20 Jahre, die werden gerechnet ab dem Tod von Eli, der 40 Jahre gerichtet hat. Und dann eigentlich war das die Zeit, in der Samuel der nächste Richter war. Also Nummer 16 von allen Richtern. 14 finden wir im Buch der Richter. Und Eli Nummer 15. Samuel war der letzte, der 16. Und mit diesen 20 Jahren kommen wir auf die 450 Jahre, die der Apostel Paulus erwähnt in Apostelgeschichte 13. Nicht ungefähr, nicht etwa, sondern genau 450 Jahre. Und wir werden jetzt gleich sehen, das führt uns eben ans Ende der Richterzeit von Samuel. Ich lese nochmals ab Vers 2. Und es geschah, von dem Tag an, da die Lade in Kiryat Jearim blieb, verging eine lange Zeit und es wurden 20 Jahre. Und das ganze Haus Israel wehklagte dem Herrn nach. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Und er wird euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Kinder Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Wir werden gleich sehen, hier stehen wir ganz am Ende eben der Richterzeit von Samuel, von 20 Jahren, nach Eli. Und da erlebt er noch eine ganz große Ermutigung. Er, der in einer ganz schwierigen Zeit aufgewachsen war, hielt dem Herrn die Treue von seiner Kindheit an, bis ins Alter. Und jetzt hier darf er erleben, wie in Israel wirklich etwas gereift war, sodass sie begannen, Gott zu suchen. Und da konnte er ihnen wirklich ans Herz legen, wenn ihr, Vers 3, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg. Nun, hier merken wir vielleicht einen Anklang an frühere Bibelworte. Schlagen wir mal auf. Was hatte Josua am Ende, nachdem man während 6 Jahren das Land unter ihm erobert hatte? Da hat er ganz Israel versammelt nach Sichem. Und jetzt lesen wir in Josua 24, Vers 1. Und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er rief die Ältesten von Israel und seine Häupter und seine Richter und seine Vorsteher, und sie stellten sich vor Gott. Und Josua sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und jetzt lesen wir Vers 14. Und nun, fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Und hier sagt er, so tut die fremden Götter weg. Merkt man. Die gleichen Worte wie damals Josua am Ende der erfolgreichen Inbesitznahme des Landes, noch bevor diese traurige Richterzeit, wo es ständig runterging geistlich, begann. Und jetzt am Ende der Richterzeit sagt er diese Worte, indem er erinnert an Josua. Aber er erinnert hier auch an Vater Jakob. Schlagen wir auf 1. Mose 35. als Vater Jakob aufgerufen wurde von Gott, nach Bethel zu gehen. 1. Mose 35 und dann Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleidung. Genau diese Worte. Tut die fremden Götter aus eurer Mitte weg. Und da erinnert er also an Jakob, der in seinem Leben so viele krumme Wege gegangen war, der aber nach und nach eine Wende erlebt hatte und schließlich auch in seiner eigenen Familie für Ordnung gesorgt hat, aufgeräumt hat. Und dann haben wir hier noch eine Anspielung auf die Abschiedsreden von Mose. Bevor er starb und Josua dann die Leitung übernahm, um das Volk über den Jordan ins Land zu führen, da hat er ja in 5. Mose 8 Abschiedsreden gehalten. Und wenn wir aufschlagen 5. Mose 30, ich lese da des Zusammenhangs wegen ab Vers 1, und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich vertrieben hat, und jetzt, und umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seine Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen. Und hier haben wir in 1. Samuel 7, Vers 3, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt. Das ist also eine Zusammensetzung von mehreren Bibelworten. Von Josua, von Mose und schon von Vater Jakob. Und so sehen wir, der Dienst von Samuel, der war im Wort Gottes gegründet. Das war nicht einfach so neue, tolle Ideen, sondern das war im Wort Gottes gegründet. Und da, am Ende seines Dienstes, ruft das Volk so zur Umkehr auf. Und schauen wir, was da geschieht. Ich lese nochmals Vers 3 und dann weiter. Da sprach Samuel zum ganzen Haus Israel und sagte: Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehrt, so tut die fremden Götter und die Astaroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Und er wird euch aus der Hand der Philister erretten. Und die Kinder Israel taten die Baalim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Die haben aufgeräumt. Die haben das umgesetzt. Und das war eine Verheißung: Wenn ihr so aufräumt, dann wird der Herr euch gegen diese militärische Riesengefahr der Philister beistehen und euch Hilfe geben. Wir lesen weiter in Vers 5. Und Samuel sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, und ich will den Herrn für euch bitten. Hier auf dem Bild sehen wir ein Luftbild von Tel Enasbe, wie man diesen Ort, diesen Zivilisationsschutthügel auf Arabisch nennt. Und das entspricht wohl dem Mizpah in dem Stammesgebiet von Benjamin, etwas nördlich von Jerusalem. Da war das, diese Versammlung, die Samuel hier einberief. Und ich lese weiter. Und sie versammelten sich nach Mizpah, das heißt übrigens Aussichtspunkt. Ja, da kann man von da oben so ein bisschen über die Landschaft gut hinwegblicken. Und Samuel sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, und ich will den Herrn für euch bitten. Da sehen wir das Gebet von Samuel. Und wer damals da war, als wir 1. Samuel 1, 2, 3 betrachtet haben, der mag sich erinnern, es gibt so viele Verse in diesen Kapiteln, die über das Gebet sprechen. über das Gebet seiner Mutter, das Gebet der Hanna. Das war eine Frau, die sehr Schweres im Leben erlebt hatte und sie hat das alles dem Herrn gebracht. Und sie sah noch etwas, was ihr wirklich Freude machen würde. Ein Kind, das dem Herrn Freude macht. Und um das hat sie gebeten und da bekam sie Samuel. Und das heißt, Gott hört. Und dieser Samuel im Weiteren wird ein Mann, der vom Gebet geprägt ist, der mit dem Herrn verbunden war. Und hier jetzt am Ende seiner Richterzeit sehen wir, er ruft ganz Israel auf und sagt, ich will für euch beten. Das passt zu seinem Namen Samuel, Gott hört. Und sie versammelten sich nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an diesem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israel in Mizpah. Also dieser Aufruf, Vers 3, zur Umkehr und Hinwendung zum Herrn, führt wirklich zum Sündenbekenntnis. Israel ist bereit, wirklich vor dem Herrn auszudrücken, wir haben gesündigt. Und es ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurch zieht. Wenn der Mensch seine Schuld vor Gott bekennt und bereut, dann darf er mit Vergebung rechnen. Das ist das Prinzip von 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist ein grundlegendes Prinzip, das gilt für solche, die sich bekehren, also Ungläubige, die mit ihrer Schuld vor Gott kommen. Und es gilt auch für Gläubige. Jedes Mal, wenn wieder Dinge im Leben vor dem Herrn geordnet werden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da sehen wir, die machen etwas ganz Seltsames. Die schöpfen Wasser und gießen es aus vor dem Herrn. Was bedeutet das? Schlagen wir mal auf, das kürzeste Kapitel in Jesaja. Jesaja 12. Da geht es um die zukünftige Umkehr Israels. In der künftigen großen Drangsal wird ein Drittel Israels zur Bekehrung kommen. So lernen wir das aus Sacharja 13, Vers 8. Und hier steht in Jesaja 12, in diesem Kapitel von 6 Versen. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ja, ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige. Denn ja, der Herr, mit Großbuchstaben, steht für den vollen Namen Yahweh, der Ewigseiende, ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zur Rettung geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und ihr werdet sprechen an jenem Tag, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan. Dies werde kund auf der ganzen Erde. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Da haben wir dieses Handeln mit Wasserschöpfen aus den Quellen der Rettung. Und wenn wir 1. Samuel immer noch offen haben, es geht hier um das Thema Rettung, nicht wahr? In 1. Samuel 7, Vers 3 am Schluss sagt Samuel, und er, der Herr, wird euch aus der Hand der Philister erretten. Und wir werden dann gleich sehen in Vers 8, ich greife voraus. Und die Kinder Israel sprachen zu Samuel, lass nicht ab für uns zum Herrn, unserem Gott, zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rette. geht wieder um Rettung. Und dann in Vers 14, in der Mitte wird dann gesprochen, auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Das Thema Rettung verbunden mit Wasserschöpfen. Und jetzt muss ich einen Schritt weitergehen. Dieses Wort aus Jesaja 12 hat in der Geschichte des Judentums dazu geführt, dass man immer am Laubhüttenfest das Wasserschöpfritual durchführte. Das nennt man Shoevah. Schöpfen, auch in Samuel, ist Sha'av. Und das Hauptwort daraus, das Schöpfen, ist Shoevah. Das Shoevah-Ritual ging so. Am Laubhüttenfest ging ein Priester mit einem goldenen Krug vom Tempelplatz über die Straße, eine lange Treppe, runter bis zum Teich Siloah. Die Volksmenge, eine riesige Volksmenge, folgte ihm unter Jubel. Und dann schöpfte er feierlich aus dem Siloah-Teich. Und es ist so, der Siloah-Teich wird gespiesen von einer Quelle, die meisten kennen, die Gihon-Quelle. Das ist die Quelle am Anfang von Hiskia-Tunnel. Die Gihon-Quelle, eine sehr wasserreiche Quelle. Und es gibt noch eine zweite Quelle dort. Und wir haben ja in Jesaja 12 gelesen, und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen. Nicht aus der Quelle. Mehrzahl, aus den Quellen der Rettung. So hat man also hat der Priester geschöpft. Und dann unter Jubelrufen ging das Volk zusammen mit dem Priester wieder die ganze Treppe hoch. Das ist übrigens derselbe Weg, den der Blindgeborene in Johannes 9 gehen musste. Der Herr kommt ja mit den Jüngern aus dem Tempel heraus, Schluss von Johannes 8, und dann sehen sie dort den Blindgeborenen. Und der normale Ausgang aus dem Tempel war die Doppelpforte, die schöne Pforte am Südende des Tempelplatzes. Dort war er und der Herr hat ja ihm diesen Brei auf die Augen gelegt und gesagt, wasche dich im Teich Siloah. Und dann musste er selber nach Siloah gehen. Das war aber ganz einfach. Das war einfach die Treppe, die jemand übrigens ausgegraben hat. Die kann man heute eben wieder teilweise begehen. Da ging er die ganze Treppe da vom Tempelplatz runter bis zum Teich Siloah. Das war einfach für den Blindgeborenen. Und dort muss er sich dann waschen und wurde sehend. Ja, und das ist dieser Weg beim Shoevah-Ritual. Da geht man wieder hoch. Und unter Posaunenklängen wurde die Volksmenge mit dem Priester empfangen. Der ging dann durchs Wassertor hinein in den innersten Vorhof zum Altar. Und dort gab es ein kleines Gefäß mit einer Öffnung oben und unten. Und da hat er in der Ecke des Altars dieses Wasser eingegossen und das kam dann unten raus und floss auf den Fuß des Altars. Und alles unter Jubel. Das Shoevah-Ritual. Und die Rabbiner haben gesagt, am Laubhüttenfest, im Oktober typischerweise, da beten wir für den kommenden Regen. Weil nach dem Laubhüttenfest sollte der Frühregen, also der Beginn der Regenzeit, die dann dauert über das ganze Winterhalbjahr bis zum Frühjahr, kurz vor dem Passafest. Letzte Phase ist dann der Spätregen. Der Früh, Anfang der Regenzeit, Spätregen, das Ende der Regenzeit. Und die Rabbiner haben gesagt, am Laubhüttenfest beten wir für den kommenden Regen. Der wird nämlich entscheiden, ob es Hungersnot gibt oder nicht im kommenden Jahr. Und da haben die Rabbiner erklärt, und dieser Regen ist ein Bild davon, dass in der Endzeit einmal nach Joel Gott den Heiligen Geist ausgießen wird. Und jetzt merken wir, dass dieses Wassergussritual hat etwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Jetzt schlagen wir auf, Johannes 7. Da geht es nämlich genau um das Laubhüttenfest in Jerusalem und auch der Herr Jesus geht. Und am Ende der 7 Tage, an diesem großen letzten Tag, steht er auf. Steht er da in der Mitte der Leute, der riesigen Volksmengen in Johannes 7, Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus da und rief. Oft heißt es, Jesus sagte. Aber wenn es heißt in den Evangelien, an mehreren Stellen, aber ganz bedeutenden Stellen, er rief, dann ist das von ganz gewaltiger Bedeutung. Stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt Johannes, dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Nun sehen wir im Zusammenhang mit diesem Shoeva-Ritual, sagt der Herr Jesus, wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Genauso wie das Gefäß. Oben hat der Priester eingegossen, aber dann, unten kam es raus. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und was heißt lebendiges Wasser? Das ist im Hebräischen der normale Ausdruck für frisches Quellwasser. Maim Chayim. Das ist auch im modernen Hebräischen immer noch der normale Ausdruck für Quellwasser. Also Ströme lebendigen Wassers. Wasser aus den Quellen des Heils. Und Johannes erklärt, das sagte er in Bezug auf den Heiligen Geist. Sehen wir also, wie da die Auffassung im Judentum übereinstimmt mit dem, wie der Herr Jesus das hier erklärt. Und nun können wir das natürlich übertragen. Dieses Shoeva-Ritual bei Samuel wies hin auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und Israel hat da eine gewaltige Errettung von den Feinden erlebt. Und wie kann das Volk Gottes heute eben erleben, wie es von den Bedrängnissen des Feindes befreit wird? Das geschieht durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt und uns Kraft gibt, den Feind zu überwinden. In Epheser 6, Vers 10 wird ganz klar gesagt, wir, die wir zur Gemeinde gehören, zum himmlischen Volk Gottes, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, gegen Menschen. Das irdische Volk Gottes hatte einen Kampf gegen Fleisch und Blut, gegen die Philister. Unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, schlagen wir auf, Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Die wird dann aufgelistet und erläutert. Und unter anderem gehört dazu das Schwert des Geistes in Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Das Schwert des Heiligen Geistes, inspiriert vom Heiligen Geist und gewirkt durch den Heiligen Geist. Und so können wir Sieg haben gegen Satan und seine Angriffe, dämonischen Angriffe, die ganz normal eben stattfinden im Leben des Gläubigen. Aber da brauchen wir das Schwert des Geistes. Der Herr Jesus hat gezeigt, wie das geht, als er versucht wurde vom Teufel. Er hat immer geantwortet mit einem Bibelwort. Es steht geschrieben. Und wenn der Teufel ein Bibelwort aus dem Zusammenhang gerissen hat, dann sagt der Herr Jesus, es steht wiederum geschrieben. Aha, die Bibelverse müssen mit den anderen Bibelversen übereinstimmen. Man kann nicht mit einem Bibelvers kommen und sagen, so, jetzt habe ich dich. Aber es steht wiederum geschrieben. Aha, es muss mit allem übereinstimmen. Und in Hebräer 4, Vers 12 wird gesagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und das ist eben das Schwert aus dem europäischen Raum, das eben viel wirkungsvoller ist als das Krummschwert, das eben im Nahen Osten verbreitet war, bis dann die Philister kamen mit dieser totalen Neuerung. Aber eben, es ist nicht einfach ein Schwert wie die Philister, sondern das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Das ist die Waffe, die wir benutzen müssen. Wir müssen nicht die Waffen dieser Welt benutzen, aber das Wort Gottes in seiner Autorität anwenden. Und so können wir siegen. Gehen wir zurück zu 1. Samuel. Die haben also da Wasser geschöpft und gefastet, um eben Zeit fürs Beten zu haben. Nicht wahr? Wenn man die Zeit zum Einkaufen von Nahrungsmitteln, Verarbeitung der Nahrungsmittel, damit man sie essen kann, und dann das Kochen und dann das Essen und dann das Abwaschen weglässt, hat man plötzlich viel mehr Zeit an einem Tag. Ja, das ist eben der Vorteil mit Fasten. Das Fasten selber ist nicht eine Übung, die das Gebet verstärkt. Ja, weil das irgendwie eine besondere geistliche Leistung wäre. Nein, aber wenn man eben diese Zeit nicht braucht, ja, dann gewinnt man sehr viel Zeit. Und dann lesen wir weiter und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israel in Mizpah. Was heißt das richten? Er hat da, wo Probleme und Fragen waren, die geklärt werden sollten, hat er anhand der Bibel gesagt, so und so, sagt der Herr. Das war richten. Das war nicht einfach so ein kalter Jurist, ja, wie man sie zuweilen kennt. Kalt, scharfsinnig und manchmal auch sehr brillant im Reden, aber Samuel war eben einer, der ganz klar nach dem Wort Gottes lebte und das Wort Gottes kannte und das Wort Gottes auf die Situation, auf die Schwierigkeiten unter dem Volk Gottes anwenden konnte. Da gab es Probleme im Volk Gottes, aber die mussten gelöst werden. In 1. Korinther 6 sagt der Apostel Paulus den Korinthern, ihr habt Probleme. Die hatten viele Probleme untereinander. Und jetzt geht ihr zu den weltlichen Richtern. Gibt es denn bei euch keine Brüder, die das lösen können? Wisst ihr nicht, in der Zukunft werden wir einmal die Welt richten. Und dann solltet ihr doch diese Probleme lösen können. Also in der Gemeinde sollten immer genügend weise Brüder da sein, die Konflikte biblisch lösen können. So wie Samuel. Und das gehört mit zu dem Programm der Rettung. Wir lesen weiter in Vers 7. Und die Philister hörten, dass die Kinder Israel sich nach Mizpah versammelt hatten. Und die Fürsten der Philister zogen gegen Israel herauf, und die Kinder Israel hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und die Kinder Israel sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rette. Wieder, Sie wissen, Samuel kann für uns beten. Also Samuel soll beten, aber nicht nur beten, er soll schreien zum Herrn. Das ist unter anderem flehen, wie das in 1. Timotheus 2, Vers 1 steht. Beten, flehen. Vers 9. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es ganz als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Samuel. Gott hört. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer opferte, da rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Und der Herr donnerte mit starkem Donner an jenem Tag über den Philistern und verwehrte sie. Und sie wurden vor Israel geschlagen. Und die Männer von Israel zogen von Mizpah aus und verfolgten die Philister und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Kommt also dazu, das Beten, und dann opfert er etwas ganz Spezielles, ein Milchlamm. Was ist das? Nicht wahr? Wo liest man in 3. Mose 1 bis 7, wo die Opfer beschrieben werden, Brandopfer? Speisopfer, dann Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer von einem Milchlamm als Brandopfer. Das wird nicht erwähnt. Aber schauen wir uns mal 3. Mose 22, Vers 27 an. Dann sehen wir, dass das eben möglich war. 3. Mose 22, Vers 27, schon Vers 26. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Wenn ein Rind oder ein Schaf oder ein Ziege geboren wird, so soll es 7 Tage bei seiner Mutter sein. Und vom 8. Tag an und weiterhin wird es wohlgefällig sein zur Opfergabe eines Feueropfers dem Herrn. Also ab 8 Tage nach der Geburt war es möglich, ein Lamm, das noch bei der Mutter trank, als Brandopfer zu opfern. Was ist nun die spezielle Bedeutung dieses Opfers von Samuel? Nun, wir müssen überlegen, wenn ein Lamm, sagen wir, schon 3 Jahre gelebt hat und dann geopfert wird, dann hat es eigentlich schon viel erlebt und ja, da war der Lebenssinn auch schon von verschiedenen Dingen erfüllt. Aber ein Milchlamm, 7 Tage bei der Mutter und dann am 8. Tag wird es geopfert, da muss man sagen, das ist geboren worden, um zu sterben. Und der Herr Jesus ist effektiv in diese Welt gekommen, um zu sterben. Er wurde in Bethlehem geboren, in die Krippe gelegt. Und warum kam er? Nun, in Hebräer 10, Vers 5 sehen wir, dass der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, gesprochen hat. Hebräer 10, Vers 5. Da wird zitiert aus Psalm 40, einem messianischen Psalm, einem Psalm, der auf den Messias hinweist. Aber da erklärt der Hebräerbrief Folgendes: Darum, als er in die Welt kommt, spricht er. Also das war bei der Geburt, als der Messias in die Welt kam. Und er wurde ein wirklicher Mensch, der nicht sprechen konnte von Anfang an. Nicht wahr? Lukas 2 sagt, dass der Herr Jesus wie ein normales Kind aufgewachsen ist und an Weisheit zugenommen hat. Aber er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Gott wurde Mensch. Und hier spricht er, auch in diesem Moment. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Also hier sagt der Herr Jesus, diese Opfer, die Gott angeordnet hatte unter Mose, waren nicht das Eigentliche, was Gott wollte. Das waren nur Hinweise auf das wahre Opfer von Golgatha. Das in sich hätte keine Bedeutung. Nur insofern es ein Hinweis ist auf das Opfer des Herrn Jesus. Und darum sagt er: Das hast du nicht gewollt. Aber du hast mir einen Leib bereitet. Während der Schwangerschaft von Maria entwickelte sich dieser Körper. Und dann hat die Mutter geboren in Bethlehem. Und der Jesus kam in diese Welt. Warum? Damit er für Menschen als Mensch sterben konnte. Und darum spricht dann Hebräer 10 über das Opfer seines Leibes. Der Herr Jesus entspricht genau diesem Opfer, das Milchlamm, das geboren wurde, um als Opfer zur Verherrlichung Gottes zu sterben. Und also Samuel schreit zu dem Herrn um Hilfe und dieses Milchlamm, das er da bringt, das ist Anbetung, Verherrlichung Gottes. Mit dem Blick auf den Erlöser, der kommen wird. Und das zeigt uns, wo liegt die Rettung für das Volk Gottes in allen Nöten und Kämpfen? Alles auf der Grundlage des Opfers von Golgatha. Und dann haben wir gesehen, der Herr hat dann eingegriffen mit diesem starken Donner, der die philistische Armee vollkommen durcheinander gebracht hatte. Und so war es möglich, dass Israel siegreich wurde über eine Armee, die eigentlich, menschlich gesprochen, überlegen war. Wir fahren weiter in Vers 12 von 1. Samuel 7. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schän. Schän heißt Zahn. Das ist ein zahnartiger Fels, markant in der Gegend. Zwischen Mizpah und Schän. Und er gab ihm den Namen Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das ist doch wunderbar. Als Abschluss dieser 20 Jahre Richterzeit von Samuel. Diese Umkehr, die es da gegeben hat, dieser Sieg und dann dieser Stein, der hier am Ende der 450 Jahre Richterzeit steht. Es gibt auf meinem Kanal auch eine Serie über das Buch Richter mit dem Untertitel Fallen und Aufstehen. Das Buch der Richter zeigt nämlich insgesamt 7 Geschichten. Und immer war es das Gleiche: Israel fiel ab, aber Gott gab in seiner Gnade Möglichkeit, um wieder aufzustehen. Und so ist es eine ganze Abfolge von Fallen und Aufstehen. So ganz entsprechend, wie wir hier in den Sprüchen lesen: Der Gerechte fällt 7-mal. Und steht wieder auf. Aber das ist nur möglich durch die Gnade Gottes. Und darum, das Buch der Richter, das eigentlich ein Buch des Niedergangs und des Versagens ist. Es ist nämlich so, ich habe gesagt, 7 Geschichten, aber mit jedem Abfall geht es tiefer runter, geistlich, für Israel. Man kann nicht mit der Gnade Gottes spielen und denken, ja, ich kehre dann wieder auf, ich bekenne und dann ist wieder alles wie vorher. Nein, es war nicht so, dass mit jedem weiteren Abfall ging es auch tief runter. Um Israel zu lehren, die Gnade Gottes ist wunderbar, aber es ist nicht ein Spielzeug, wenn ich das so sagen darf. Und trotzdem, eben dieses Buch strahlt, weil es zeigt, es gibt einen Neuanfang, wenn wirklich eine Umkehr stattfindet. Und nach dieser so wechselvollen Geschichte von 450 Jahren steht dieser Stein namens Eben-Ezer. Eben heißt Stein, Ezer Hilfe. Auf Deutsch schreibt man S, nicht wahr? Und ich sage Ezer. Es ist wie Französisch Zero, Null. Oder Englisch Zero. Ja, dieses, darum nicht unser scharfes deutsches S, Ezer. Sondern Eben-Ezer. Und dann erklärt er: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und ist das nicht wunderbar, wenn man sein Leben überblickt, als 20-Jähriger oder als 30-Jähriger, 40-Jähriger und so weiter? Immer wieder gibt es solche Situationen, wo man in besonderer Weise zurückschaut und dann sieht man diesen roten Faden durch das ganze Leben hindurch, von der Gnade. Wir sehen auch unser eigenes Versagen, aber wir sehen über all dem die Gnade Gottes. Und so gibt es eben so besondere Gelegenheiten, wo man eben so in Gedanken einen Stein aufstellen kann, namens Eben-Ezer. Der Herr war treu, er hat bis hierher geholfen. Und es ist sehr wichtig, dass man sich eben immer wieder Rechenschaft darüber ablegt, über vergangene Gebetserhörungen und auch über vergangene Situationen, wo man erlebt hat, wie der Herr eingegriffen und geholfen hat. Wir sind so vergesslich. Und wenn dann wieder neue Schwierigkeiten sind, wir sehen dann nur noch fokussiert, was jetzt gerade ist und vergessen alles, wie der Herr schon in der Vergangenheit geholfen hat. Und darum steht in Psalm 103, ja, wer kennt das nicht auswendig, aber trotzdem, aufschlagen und anschauen. Psalm 103, Vers 1, Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Meine Seele, das bedeutet mein Ich. Nicht wahr? Seele wird in der Bibel oft, nicht an allen Stellen, oft gebraucht für den nicht materiellen Teil, das Ich, die Persönlichkeit. Und wenn David hier sagt, preise den Herrn meine Seele, spricht er zu sich selbst. Selbstgespräch. Das ist nicht automatisch Schizophrenie. Ich war früher, war das manchmal so, man war auf der Straße ziemlich allein und dann sieht man jemanden, der ist auch ganz allein, aber der spricht und ist niemand da. Und das konnte dann eben ein Fall sein von Schizophrenie. Aber später in meinem Leben habe ich das dann viel mehr erlebt als ganz früher. Sehr oft eben Leute, die auf der Straße gehen und einfach sprechen und ist niemand da. Aber vielleicht haben sie so Stöpsel in den Ohren oder was. Ja, und das ist dann auch nicht Schizophrenie, das hat zu tun mit einem Schizophon. Ja, aber eben, es ging ja um das Thema Selbstgespräch. Und das bedeutet, dass wir immer wieder mal uns auch selber Mut machen müssen. Es ist ja schön, wenn wir andere haben, in der Familie, in der Gemeinde, im Freundeskreis, die uns ermutigen. Aber manchmal sind wir auch alleine und haben niemanden, der uns ermutigt. Und dann müssen wir uns selber Mut zusprechen, aufgrund des Wortes Gottes. Und so sagt David zu sich selbst, preise den Herrn, meine Seele. Ich soll den Herrn preisen. Und all mein Inneres, das Zentrum meiner Persönlichkeit, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und warum nicht ein Blatt Papier nehmen und aufschreiben, wie der Herr damals geholfen hat in der Situation. Und dort war es auch ganz schwierig und da hat er auch wieder geholfen und so weiter. Spurgeon hat einmal gesagt, von 10 Befürchtungen im Leben sind 9 rückblickend gar nicht nötig gewesen. Ich war, wenn wir denken, wie viele Situationen waren wir drin und wir hatten so Bedenken, so Angst, wie kommt das raus? Und dann gab es eine Wende und es war am Schluss gar kein Problem. Aber hätten wir doch dem Herrn das früher abgegeben und hätten gar nicht diese Ängste so ausstehen müssen. Und dann sagt das Wörtchen, und das 10. das können wir dann auf den Herrn werfen. Ja, wenn es geht, mit Werfen. Wenn es zu schwer ist, dann muss man Psalm 37 einschalten. Dort heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg. Aber wörtlich, in der Elberfelder wird das erklärt, wörtlich steht im Hebräischen, wälze deinen Weg auf den Herrn. Wenn die Sorgen so schwer sind, dass man sie nicht werfen kann, dann muss man sie wälzen. Und wenn man sie nicht mehr wälzen kann, dann tritt Paragraph Psalm 91, Vers 15 ein. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Dann haben wir die Zusage, dass der Herr zu uns kommt. Weil wir nicht mehr werfen können, nicht mehr wälzen können. Aber dann kann er uns auch seine Gegenwart ganz besonders bewusst machen. Ja, gehen wir zurück zum Stein der Hilfe. Ab 1. Samuel 8, Vers 13 bis 8, Vers 3 kommt jetzt so ein zusammenfassender Paragraph. Da wird die Richterzeit Samuels eigentlich auf den Punkt gebracht und zusammengefasst. So wurden die Philister gedemütigt und sie kamen fortan nicht mehr in die Grenzen Israels. Merken wir jetzt eine pauschale Zusammenfassung, was da geschehen war und werden sehen, das geht noch weiter zurück. Und sie kamen fortan nicht mehr in die Grenzen Israels und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister von Israel genommen hatten, kamen wieder an Israel. Von Ekron bis Gat. Das ist also da im Gebiet des Gazastreifens und darum herum. Auch ihr Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Frieden zwischen Israel und den Amoritern. Die Amoriter waren der mächtigste Stamm unter den Kanaanitern. Es gab also eine ganz deutliche Beruhigung durch die Arbeit, durch den Dienst von Samuel. Vers 15. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Wieder so, diese Pauschalbeschreibung seines Lebenswerkes. Und er ging Jahr für Jahr und zog umher nach Bethel und Gilgal und Mizpah und richtete Israel an allen diesen Orten. Und er kehrte nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Und er baute dem Herrn dort einen Altar. Da sehen wir, wo so der Wirkungskreis von Samuel war, nördlich von Jerusalem. Da befindet sich eben, wie wir auf dem Bild sehen, Tel Enasbe, Mizpah in Benjamin. Und dort in der Nähe ist auch Bethel und Gilgal. Natürlich nicht das Gilgal, wo die Israeliten gelagert haben nach dem Übergang durch den Jordan, in der Nähe von Jericho. Da waren sie in Gilgal und immer von Gilgal aus gingen die erfolgreichen Eroberungszüge. Aber es gibt eben in Israel mehr als einen Ort, Gilgal. Und das ist ein Gilgal eben dort in den benjaminitischen Bergen nördlich von Jerusalem. Hier auf der Karte sehen wir Jerusalem und nördlich davon Bethel. Und im Umfeld von Bethel eben alle diese Ortschaften. Gilgal, Mizpah und auch Rama. Das ist heute arabisch Aram oder Al-Ram. Das ist alles dort in diesem Gebiet. Also da muss man von Jerusalem mit dem Auto die Straße Nummer 60 hochfahren. Die ist heute militärisch gut gesichert. Man kommt da eben ins sogenannte besetzte Westjordanland rein. Aber das geht jetzt heute recht gut. Kann man also auf der Straße Nummer 60 hochfahren, an Bethel vorbei, nach Shiloh und noch weiter nördlich nach Sichem, Nablus. Ja, aber einfach nicht in die Seitendörfer reinfahren. Das kann ein bisschen gefährlich werden. Und man sieht dann auch so rote Tafeln auf drei Sprachen, Hebräisch, Arabisch und auch Englisch. Und da wird gesagt, israelische Bürger dürfen da nicht hineingehen. Und zwar ist es gefährlich für das Leben, lebensgefährlich. Also wenn israelische Bürger dort reingehen, dann könnten sie mit der Möglichkeit rechnen, dass sie nicht mehr lebend rauskommen. Das sind Gebiete, die sind, um einen Begriff der Nazi zu verwenden, judenrein. Die Araber dürfen überall hin. Und die müssen nicht einfach Angst haben, die kommen nicht mehr lebend raus. Aber Juden, Israelis, nein. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht für einen Israeli gehalten wird. Sonst passiert das Gleiche. Ja, also, so viel zu diesem Gebiet, zur Geografie. Und jetzt schauen wir uns da weiter an. Vers 17. Und er kehrte nach Rama zurück, denn dort war sein Haus, und dort richtete er Israel. Und er baute dem Herrn dort einen Altar. Und sehen wir, dieser Samuel war also geprägt durch das Beten, Bitten und durch die Anbetung. Der Altar spricht von der Anbetung. Das war zusammen. Es gibt Christen, die wollen nur bitten, aber der Herr möchte, dass wir bitten und anbeten. Und da können wir von Samuel lernen. Aber diese Gesamtzusammenfassung geht weiter in Kapitel 8, Vers 1. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel. Und der Name seines zweiten Avia. Sie richteten in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht auf seinen Wegen und wandten sich dem Gewinn zu und nahmen Geschenke an und beugten das Recht. Ist es nicht traurig zu sehen, dieser Samuel, ein so dem Herrn hingegebener Mann, von seiner Kindheit an. Und wenn man denkt, dieser kleine Samuel, der als Kind den Herrn kennenlernt, er hörte nachts, also da unter den Decken der Stiftshütte, auf der Höhe der Bundeslade des Allerheiligsten, schlief, hörte er die Stimme, Schmuel, Schmuel. So sagt man auf Hebräisch, Samuel, Schmuel, Schmuel. Der kleine Junge steht auf, geht rüber zum hohen Priester, der auf der anderen Seite schlief, und weckt ihn. Und er sagt, er soll wieder zurückgehen, nicht wahr? Das ist halt einfach so, dass kleine Jungs, die hören manchmal nachts Dinge, die hört sonst niemand. Und da geht er wieder rüber und wieder hört er die Stimme. Schmuel, Schmuel. Er geht wieder und das so lange, bis der hohe Priester merkt, möglicherweise ist das mehr, als was Jungs so manchmal erleben nachts. Vielleicht ruft der Herr ihn und hat er ihm erklärt, wenn diese Stimme nochmals kommt, dann musst du sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und das hat er gemacht. Und der Herr hat zu ihm gesprochen. Und da lernte Samuel den Herrn in einer ganz persönlichen Weise kennen. Und das prägte sein ganzes Leben. Das ist so ein Geschenk, wenn man als Kind sich bekehren darf. Und schon als Kind bewusst sich bekehrt und den Weg mit dem Herrn gehen will. Das hat Samuel so gemacht bis in sein Alter. Und er hatte auch Kinder. Aber die gingen nicht den Weg des Vaters. Und in diesem Fall sehen wir, das ist nicht immer der Fehler der Eltern, wenn die Kinder eigene Wege gehen. Natürlich kann es sein, dass man als Eltern schuldig wird. Aber wir sehen bei Samuel, es ist wirklich so, dass jeder Mensch muss sich selber bekehren. Und es ist nicht so, dass die Eltern sich für die Kinder bekehren können und die Kinder können sich nicht für die Eltern bekehren. Der Mann kann das nicht für die Frau tun und auch umgekehrt nicht. Jeder muss sich selber bekehren. Und es ist eine eigene Entscheidung. Und so ist es so traurig zu sehen, es ging schief. Und das ist auch ein Thema, das in den Samuel-Büchern von Bedeutung ist. Missratene Söhne. Nicht wahr? Wir denken an die ersten Kapitel nach über Eli. Und seine Söhne waren Hophni und Phinehas. Wirklich schreckliche Halunken. Noch schlimmer als Halunken. So schlimm. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass Eli vieles falsch gemacht hat. Er war ja auch als Richter Israels war er befangen und hat seine Söhne anders behandelt als die anderen Israeliten. Ich war da, ging es ja nicht mehr um die Erziehung des Vaters. Das waren erwachsene Söhne. Aber als Richter Israels hätte er bei ihnen das gleiche Recht anwenden müssen wie bei den anderen. Und das hat er nicht gemacht. Aber bei Samuel sehen wir wirklich so treu und trotzdem auf falschen Wegen. Und später in den Samuel-Büchern das Leben von David. Und man denkt an Amnon, Absalom. Da geht das Thema weiter. Missratene Söhne. Ja, das ist so eine Anregung, wie man Bibelbücher lesen kann, dass man immer so bestimmte Muster erkennt und Themenblöcke erkennt. Und wenn man die dann kombiniert, da findet man wunderbare Sachen heraus. Oder auch traurige Sachen. Ja, aber lehrreiche Sachen. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, in 1. Samuel 8, nach dieser Zusammenfassung von Vers 13 an, in Kapitel 7 bis 8, Vers 3, schließt jetzt Vers 4 wieder bei 7, Vers 12 an. Da ging es um den Stein Ebenezer. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel betete zu dem Herrn. Jetzt handelt ihr wieder nach dem Grundsatz von Philipper 4, Vers 7. Alle eure Anliegen lasset von dem Herrn kund werden. Jetzt wollen die einen König. Und was ist die Motivation? Wir möchten so sein wie andere Nationen. Wir wollen nicht mehr etwas Spezielles sein. Wir wollen auch einen haben, der sagt, wo es durchgeht, und dann müssen wir selber nicht mehr denken und es läuft alles. Aber wie war das in der Richterzeit? Gott wollte nie einen König. Er wollte Richter. Und diese Richter sollten eben anhand der Bibel erklären, in diesem Fall, wenn ihr diesen Konflikt habt, sagt 5. Mose so folgendes. Oder in dem Fall, da muss man gehen nach 3. Mose 17 und dann kann man die Sache klären. Das heißt, Gott wollte der König sein. Und das beginnt nach dem Auszug aus Ägypten. Gott führt Israel an den Sinai und er sagt, ihr seid eine königliche Nation. Und wer ist der König? Gott. Und er gibt ihnen sein Wort. Weil er über das Wort, über die Tora, wollte er Israel regieren. Und er wollte nicht, dass Israel Könige hätte. Und jetzt sagen die, wir wollen nicht mehr. Das hat nicht funktioniert. Ich sage es jetzt mit meinen Worten ausgedeutet. Das hat ja nicht funktioniert. Im Buch der Richter haben wir einen Refrain, wo es heißt, an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. War alles relativ. Nun, nicht wahr, diese Theokratie, das heißt Gottes Herrschaft, Gott regiert. Die Theokratie funktioniert so lange, als die Leute auf die Bibel hören. Aber wenn man nicht auf die Bibel hört, dann funktioniert es nicht. Und in der Richterzeit galt eben dieser Refrain, an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Damals gab es keinen König in Israel. Ja, und jetzt wollen sie eben einen König. Und werden sehen, das ist so einschneidend, was hier passiert. Das gibt eine ganz grundlegende Wende in der Geschichte Israels. Aber davon mehr morgen.